Ja, schönen guten Tag. Ihr seid hier gelandet beim Podcast Klausurrelevant, der Ernährungswissenschafts-Podcast von mir, Wieland Buschmann, und meinem langjährigen Podcast-Partner und jetzigen Vorgesetzten sogar, Guido Ritter. Ich arbeite nämlich mittlerweile hier auch an der FH als wissenschaftlicher Mitarbeiter und bin zuständig für Bereiche der Ernährungsbildung von unseren Studierenden. Also wir führen Praktika durch, lebensmitteltechnologische und tierische pflanzliche Lebensmittel, die wir den Studenten und Studierenden näher bringen wollen. Genau, und ich habe immer wie immer viel Spaß mit dir. Wir haben immer tolle Folgen ab und an mal so am Wegesrand. Hab die auch mal ausgewertet, unsere letzten Folgen. Da können wir aber gleich mal drüber sprechen, was so die Leute laut den Zahlen interessiert und was überhaupt nicht.
Ja, prima. Aber also bevor wir da einsteigen, Guido Ritter mein Name, und ich mache das mit Wieland hier als Hochschullehrer für Sensorik, Produktentwicklung, nachhaltige Produktentwicklung, Lebensmittelrecht, und unsere Themen liegen auf der Straße, liegen auch draußen. Es ist draußen frisch geworden, Wieland.
Ja.
Wir haben es für eine frische Folge entschieden. Heute mittlerweile die 55. tatsächlich.
Wow.
Aufgefrischt, frisch und erfrischend.
Und
wenn wir über frisch sprechen, wie frisch ist denn unser Podcast? Was haben denn die Zahlen jetzt ausgesagt?
Ja, also du hast ja gesagt, 55. Folge. Jetzt machen wir das schon roundabout 4 Jahre fast. Da kommt einiges zusammen, und man kann ja über die gängigen Musikstreaming-Dienste, auf denen wir jetzt als Podcast erscheinen, Spotify, iTunes, Deezer etc., so ein bisschen Auswertung fahren. Wer hört uns, wie alt sind diejenigen, die uns hören, uns Männlein, Weiblein, wie ist das so verteilt, und wie viele Hörerinnen und Hörer klicken rein in die Folge, also starten die Folge, und welche sind auch wirklich Listener, also die bis zum Ende hin oder ziemlich lange zuhören, so, ne, da gibt es auch immer Unterschiede zwischen.
Genau, also es geht um euch da draußen, die ihr jetzt gerade zuhört. Das haben wir mal ein bisschen zusammengekehrt.
Genau, wir haben es noch ein bisschen zusammengekehrt, und mich hat vor allem interessiert, was sind denn so Themen gewesen, die wir uns so vorgenommen haben, die euch draußen irgendwie mehr interessieren, ne? Und da sind dann teilweise solche Folgen dabei, die wie die Planetary Health Diet, haben wirklich viel über 400 Hörerinnen und Hörer interessiert. Aber auch die mediterrane Diät, die ja eher so ein bisschen auch schon länger in den Ernährungswissenschaften rumwabert, scheint immer noch relevant und interessant zu sein. Aber halt auch die Themen Darm mit Charme, Mikrobiom, Probiotika, Präbiotika, so, das scheint durchaus wirklich euch zu interessieren. Aber, und das fand ich auch schön, auch so technologische Dinge wie, ich meine, die Folge Hans Dampf, da haben wir uns über Druck und Schnellkochtöpfe und die Technologie dahinter unterhalten. Und da haben wir auch so über 300 Hörer gehabt. Gibt so ein paar Ausschläge so nach oben. Ich glaube, die meistgehörteste Folge hatte 600 Starts der Folge. Also da haben wirklich viele, viele zugehört, was schön war. Und ich habe auch einen absoluten Flop. Was meinst du, wenn du dich nochmal, wenn du die Folgen Revue passieren lässt, was meinst du, was war die Folge, die gefloppt ist?
Ich hab's ja gesehen. Okay. Die Auswertung. Also jetzt tatsächlich die Weihnachtsfolge, ja?
Ja, Weihnachtsspecial, wo wir hier dein Büro aufräumen wollten. Das große Aufräumen.
Das große Aufräumen. Obwohl das die Folge mit den vielleicht interessantesten Storys auch war. Aber wer sich über Ernährung spezialisiert jetzt informieren will und deshalb unseren Podcast auch hört, wo wir ja auch immer einen wissenschaftlich informativen Kern haben, um den es sich in jeder Folge auch dreht, der oder diejenige war wohl bei dieser Folge etwas überfordert. Das Storytelling zu den einzelnen Proben und sonstigen Sachen war vielleicht doch etwas zu überspannt.
Ja, und ich sag mal, es ist ein super nischiges Thema, so von unserer sowieso nischigen Podcast.
Noch im Moment, aber wir wollen ja weiter wachsen, oder beziehungsweise einfach das, was wir interessant finden, sind wir der festen Überzeugung, dass es auch euch interessiert. Deshalb seid ihr auch jetzt mit dabei, und So wollen wir auch weitermachen und vielleicht aber auch immer mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erzeugen, indem wir unsere Titel und die Themen, die wir uns aussuchen, mit dem abgleichen, was euch auch wirklich interessiert und nicht nur das, was wir jetzt für uns interessant auf dem Gang aufschnappen, wo wir sagen, Mensch, das war doch gerade die Woche irgendwie ein Thema gewesen. Mhm. Wie zum Beispiel der Ernährungsreport, der jetzt gerade veröffentlicht worden ist. Ja,
brandaktuell.
Ja, vorgestern rausgekommen, direkt hat der WDR angerufen. Ich habe ein kleines Statement gegeben für WDR 5, für das Morgenecho. Und ja, Wieland, was war denn für dich bei dem Ernährungsreport das Überraschende gewesen?
Ja, also überraschend bis so ein bisschen schockierend fand ich, dass da wurde aufgelistet auch, also waren glaube ich 1000 Befragte, Forsa-Umfrage zu den Essgewohnheiten, gerade auch so auf Fleischkonsum bezogen und da kam raus, dass halt auch gerade diese jüngere Kohorte, also so 19 bis 26 glaube ich war das, dass man dort sieht, dass der Fleischkonsum wieder steigt anscheinend. Ne? Weiterhin hat man dann noch gelesen, ja, den steigt wieder, den Verbrauchern ist aber auch immer mehr diese dieses Tierhaltungslabel wichtig und Biofleisch auch, aber dennoch steigt es. Ne? Und das ist, sagen wir mal, auch ein Thema, was uns so bewegt in den Ernährungswissenschaften. Ne?
Ja, gerade wenn man über Blendary Health Diet spricht, also nicht nur was für uns als Personen gesund ist, sondern auch für den Planeten. Und da ist der Fleischkonsum schon der große Hebel, mit dem wir in der Ernährung was verändern können. Ja. Auch für uns in der persönlichen Gesundheit auch. Mhm. Bei übermäßigem Konsum ist das tatsächlich auch mit ernährungsbedingten Krankheiten dann auch verknüpft. Ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht, wobei das alles moderate Zahlen sind. Mhm. Der Ernährungssupport wird jedes Jahr vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Auftrag gegeben. Ein Marktforschungsinstitut macht da eine repräsentative Umfrage und verschiedene Themen der Ernährungskultur, des Ernährungsverhaltens werden da mit berücksichtigt. Und da war tatsächlich auffällig, ja, also beim Fleischkonsum verändert sich nicht so viel. Und das Einzige, was tatsächlich auffällig war und auch signifikant war, die Veränderung bei den jüngeren Menschen. Mhm. Sonst ist da wenig unterwegs, obwohl wir in den Supermärkten und überall die Angebote mit vegan, vegetarisch und so weiter mehr und mehr auch haben. Mhm. Also ich glaube schon, dass in der Summe vegan, vegetarisch in der Gesellschaft ankommt, dass es noch nicht Nummer eins ist, dass es auch wirklich noch braucht, bis es Nummer eins wird, dass es nicht mehr Veganerinnen gibt als vor 10 Jahren, hängt einfach damit zusammen, dass dieser Lebensstil und diese Einschränkung auf eine bestimmte Ernährungsform doch nicht so viele Anhänger in dieser puren Konsequenz auch hat. Dass es schon Menschen gibt, die mehr vegane Produkte essen, auch das hat der Report gezeigt, dass also das Probieren der Produkte und dass die auch immer besser werden. Ich meine, da machst du dein Anteil an dieser Produktentwicklung in deinem anderen Job, neben dem der FH ist ja auch mit dabei, dass du dich und dein Unternehmen sich ja darum kümmert, dass es besser schmeckt, was da vegan ausgezeichnet ist. Aber das ist ein Grund, weshalb auch, glaube ich, insgesamt, sagen wir mal, diese Flexitarier-Schiene doch stabil ist.
Ja.
Und man immer mal wieder auch zu veganen Produkten greift. Und ich denke, dass das eher ein Ausreißer war, dass es jetzt wieder mit dem Fleisch etwas in die Höhe geht. Ja, was kann man machen? Empfehlungen, die grundsätzlich auch von der Wissenschaft getroffen werden, sind, dass man es über Steuern begleitet. Das heißt, die wahren Kosten für das, was wir an tierischen Produkten haben, sind noch nicht im Preis inbegriffen.
Ja.
Das ist ein Punkt, wo ich will jetzt niemandem sein Schnitzel wegnehmen, soll lecker und weiterhin in hoher Qualität und mit Tierwohl Kriterien behaftet auch möglich sein, Schnitzel zu essen, aber halt nicht jeden Tag und in dieser Menge, wie wir es im Moment machen. Und das ist so der Punkt, wo wir doch noch nicht so viel weiter sind, wie wir vielleicht mal gedacht haben.
Meinst du denn, ein Bestandteil kann jetzt sein, neben höheren Preisen einfach oder der True Cost von Fleisch halt eben diese technologischen Neuerungen durch Fleisch aus dem Reaktor irgendwann, was vielleicht mal auf lang bezahlbarer würde, dass das so ein Puzzlestein sein kann? Oder siehst du das eher nicht so wirklich relevant?
Ja, also Fleisch aus dem Reaktor oder fermentiertes Fleisch, glaube ich tatsächlich, kultiviertes Fleisch, glaube ich nicht, dass es die große Menge in den nächsten 5 Jahren sein wird, die da auf dem Markt auch erscheint.
Ja.
Also auch das ist nicht ganz klar, weil nicht ganz deutlich wird, wie viel Eigenanteil die Startups da an Investitionen reinbringen, wie stark wird das subventioniert. Unser jetziges Fleisch wird natürlich unglaublich stark subventioniert. Neuerungen, Innovationen und so weiter tun sich auch schwer, weil bei weitem nicht die Menge an Forschungsgeldern auch da mit reinfließt. Ja. Das ist, glaube ich, eine Hürde, die genommen werden müsste, wenn wir zumindest uns diese Option offen halten wollen. Mhm. Ob das nachhaltigere Produkt ist am Ende, ich bin da auch noch zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen und sehe es im Moment noch auch kritisch, weil doch eine ganze Menge Energie da reinfließen sollte und es das Grundproblem, dass wir mit der Natur wieder in Einklang kommen.
Ja.
Das Problem wird durch das kultivierte, also Reaktorfleisch, nicht gelöst.
Mhm.
Und da sind es eher die Hülsenfrüchte, die also Lupinen, Bohnen, Erbsen, Linsen, die deutlich im Anbau besser und mehr werden sollten in Deutschland und dann auch die Produkte, die da draus kommen. Also heute Morgen hatten wir ja schon wieder Diskussion gehabt mit unserem Projektpartner im landwirtschaftlichen Bereich, der Lupine anbaut, Burkhard Voss, der wie greift denn irgendwann mal endlich Hand in Hand das Angebot und die Nachfrage?
Ja.
Schwieriger Prozess im regionalen Bereich. Da müssen wir dran arbeiten, dass die Bauern, dass es sich lohnt für die Bauern, dass sie Hülsenfrüchte anbauen. Ein Dauerthema,
ja. Also da müssen wir noch ran. Aber vielleicht sind das auch solche Themen, die auch sehr kontrovers sind, wie eben dieses Reaktorfleisch, die euch draußen interessieren. Schreibt uns doch einfach mal über klausurrelevant@fh-münster.de, ob sowas für euch spannend ist. Ja. Aber genug von dem Politischen. Steigen wir doch mal ein in eine leichte, frische Folge. Und wir haben uns überlegt, was ist überhaupt Frische bei Lebensmitteln? Was wäre für dich eine Definition oder deine Einschätzung, was ein frisches Lebensmittel ausmacht?
Ja, frisch ist als Begriff lebensmittelrechtlich gar nicht genau definiert. Und auch für mich als Person ist es schwer, frisch als Begriff zu fassen. Es wird viel Werbung damit gemacht. Es gibt kein Lebensmittel, das damit wirbt, fast frisch.
Ja.
Ja, sondern es mit frisch wird sehr, sehr positiv bei Lebensmitteln der Eindruck empfunden. Es hat die optimale Reife, es hat die optimalen Nährstoffe, es ist gesund, es ist natürlich, es ist direkt vom Baum oder direkt jetzt verarbeitet, vielleicht sogar auch roh, dass es überhaupt nicht verarbeitet ist. Aber es hat eine Ursprünglichkeit und eine Vollwertigkeit, wie es bevor es sozusagen frisch ist, das heißt noch unreif, danach, wenn es dann gealtert ist und welk oder sonst irgendwie, dann auch nicht mehr hat. Also der optimale Zeitpunkt, frisch ist für mich der optimale Zeitpunkt von Lebensmittelqualität, um ein Produkt tatsächlich auch zu essen.
Mhm. Ich habe, wenn ich an Frische denke, sofort im Kopf so einen knackigen Apfel. Ne, so wirklich frischer, knackiger Apfel, wo man reinbeißt und man hat diese fruchtige Säure auch noch so diesen angenehmen, tollen Geschmack, die Knackigkeit, also dieser sensorische Effekt auch, die feste Struktur auch dabei, irgendwie, da ist noch nichts abgebaut oder so, ne, da merkt man, da kann man schon sensorisch oder durch sein Gefühl erkennen, dass etwas frisch ist.
Und welche Farbe geht dir da durch den Kopf? Also grün, gell?
Granny Smith.
Granny Smith. grüne, grasige Noten auch an Aroma, frisch gemähtes Gras, ja, frisch gemäht, auch Der Begriff. Ja, ja, also diese Aromanoten, die auch nur für einen ganz kurzen Zeitraum auch verfügbar sind. Mhm. Sobald du also frisch gemähtes Gras liegen lässt, wird Heu draus und es gibt Alterungsaromen des gelagerten Grases, der dann genau dem Frischen entgegensteht. Mhm. Und dementsprechend ist diese Farbe grün auch sehr stark mit frisch verbunden und auch dieses frische Grün, das also da sehr helle Noten noch mit dabei sind in diesem Grün, was also darauf hindeutet, dass der Wachstumsprozess gerade erst abgeschlossen ist oder in vollem Gange noch. Und interessant, dass da das für dich auch so,
ja,
dass der Eindruck ist. Wobei die Optik ein Punkt ist, weil so einem knackigen Apfel kannst du noch nicht ansehen, ob er auch wirklich direkt vom Baum gekommen ist. Also wenn wir mit frisch nicht nur die Optik verbinden, sondern vielleicht auch, man spricht hier von Prozessqualität, also wie lange hat es denn gedauert vom Baum, den Apfel jetzt hier auf dem Tisch liegen zu haben, und waren vielleicht dazwischen auch noch Lagerungszeiten. Wir haben jetzt September, die ersten Äpfel werden jetzt geerntet. Aber es gibt auch noch Äpfel aus dem letzten Jahr, die jetzt frisch angeboten werden.
Ja.
Und die haben eine lange Lagerzeit hinter sich bei kontrollierter Atmosphäre und werden trotzdem noch als frisch sozusagen. Und du kannst so erstmal nicht erkennen an der Optik, was damit gemeint ist.
Stimmt, ja.
Und Menschen, die sehr sehr einen guten Bezug zur Natur haben, indem sie einen eigenen Garten haben, indem sie selbst kochen auch, verstehen tatsächlich wissenschaftlich untersucht, verstehen unter frisch Prozessqualität, frisch vom Baum. Die Menschen, die weniger damit zu tun haben, gab eine sehr schöne Studie dazu, die nicht selbst kochen, die viel von Fertigprodukten sich ernähren, die würden jetzt bei diesem Apfel und der Frischen nur die Optik verstehen und sagen, also wenn der hübsch aussieht, dann ist es wohl frisch. Aber dieser Bezug zu dem Zeitraum, wann er tatsächlich geerntet worden ist, der wird dann da gar nicht so erkannt.
Ja. Ich habe mal ein spannendes Beispiel für dich, weil wir haben ja bei Frische auch über unverarbeitet gesprochen. Ne? Prozessqualität eigentlich roh. Ich habe auch im Rahmen hier meines Studiums eine Exkursion mal gemacht zu Stork, die unter anderem auch die Super Dickmanns herstellen.
Wow.
Schokoküsse.
Ja. So, ne?
Und da hatten wir die Möglichkeit, einen fertigen Dickmann frisch vom Band, noch unverpackt, ungelagert natürlich, zu essen. Und das ist irre. Der schmeckt so ganz anders als der, den man dann im Karton nicht gekühlt, auch was mich auch immer gewundert hat, dass hier ein Eischnee, ein Baiser, warum muss der nicht gekühlt werden? Warum kann er einfach so im Regal stehen im Supermarkt, ne? Und wird da eben auch alt. Altert ja auch in der Verpackung nach. Aber dieses frisch vom Band, das war total genial. Aber ist ja ein hochprozessiertes Produkt letztendlich. Aber dennoch hat das dann so einen anderen Frische-Faktor für mich in dem Moment gehabt.
Ja, also frisch ist der optimale Zeitpunkt sozusagen. Und das kann auch beim hochprozessierten Lebensmittel wie so einem Dickmanns oder Schokokuss Mhm. Ja, ist es der richtige Begriff?
Ja, ja, Schokokuss, ja. Mhm.
Spielt das eine ganz große Rolle. Fantastisches Produkt. Wenn das gealtert ist, wird so gummihaft im Mund. Mhm. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es Ausschussware in Bergstraße, damals die Firma Wolf an der Bergstraße, die hatten dann so ein, in den 80er Jahren konnte man da ganz, ganz frische Mohrenköpfe sich abholen, die so Bruchmohrenköpfe dann waren.
Damals noch Mohrenköpfe,
heute Schokoküsse. und da gab es also diese Frische, die du jetzt auch beschrieben hast, die von der Exkursion. Enorm. Mhm. Ja. Tatsächlich ist also dieses Frisch auch bei prozessierten Lebensmitteln, wird das mit benutzt. Ofenfrisches Brot.
Frisch gerösteter Kaffee.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja.
Das wollte ich nämlich auch gleich. Aber was ich so genial fand eben von dir, der optimale Zeitpunkt für ein Lebensmittel.
Ja.
Ist ja total rar eigentlich. Den abzupassen.
Ja.
So, ne? Und das macht das ja auch besonders. Also ist frisch, ein frisches Lebensmittel eigentlich auch total besonders. Vielleicht auch mit Regionalität. Wenn wir jetzt wieder beim Obst, Gemüse sind verbunden. Spargel essen wir nicht im Winter. Der ist dann frisch vom Feld halt, ne, im Frühjahr so, ne, der Rhabarber, den isst man dann auch nicht über die Eisheiligen, weil dann wird er viel zu sauer von der Oxalsäure und so.
Ja, wobei man, wie gesagt, die Unterscheidung ist Produktqualität, also wirklich der optimale Zeitpunkt, den du da jetzt erwischst, dass das dann auch optimal schmeckt. Mhm. Als Produktqualität, es sieht optimal aus, es hat die optimale Intensität an Aromen und schmeckt also in dem Säure-Süße-Verhältnis fantastisch. Die Textur ist nicht mehlig beim Apfel oder so, sondern knackig, auch die Knackigkeit. Textur spielt bei Frisch auch eine große Rolle. Und dann versucht man natürlich, diese Frische zu konservieren, also diese Frische zu erhalten, diesen optimalen Zeitpunkt, den es eigentlich nur ganz kurz gibt, zu verlängern, und da gibt es clevere Ansätze, das Tieffrieren zum Beispiel.
Ja.
Ja, dass du also den optimalen Zeitpunkt festhältst und dadurch, dass es ganz tiefe Temperaturen, wo wenig chemische Reaktionen ablaufen und dementsprechend auch keine Alterung, Nährstoffe verändern sich nicht und so weiter, vielleicht die Textur beim Auftauen wieder mit den Eiskristallen und so weiter, schnelles Einfrieren spielt dann eine große Rolle. Mhm. Die Tiefkühlindustrie ist deshalb auch so erfolgreich über die letzten Jahrzehnte gewesen, weil es tatsächlich dort eine Chance hat, bei schnellem Einfrieren auch diesen frischen Zeitpunkt auch später wieder erlebbar zu machen.
Mhm.
Zweite ist kontrollierte Atmosphäre, dass man also optimale Bedingungen hat, wo der lebende Apfel gerade so am Leben erhalten wird, aber kein, ist so.
Wie ein Koma für den Apfel vielleicht, wenn man so will, so ein bisschen.
Genau, der wird drangsaliert, weil er kaum noch atmen kann, und aber gerade so, dass er noch am Leben bleibt, nicht weg wird, aber auch nicht überreif wird. Und diesen Zeitraum, den kann man wirklich auch bei kontrollierter Atmosphärenlagerung über Monate, Jahre fast, also auch hinauszögern. Mhm. Beides hochenergetische Prozesse. Wir brauchen also einen Abschluss gegenüber der Natur. Man braucht eine Veränderung in Atmosphäre und Temperatur dadurch. Es kostet uns Kraft.
Ja.
Also ohne weiteres können wir das nicht machen, dass wir diese Frische erhalten. Wenn man das machen will, dann ist es richtig aufwendig.
Mhm. Ja, spannend, konservieren von Frische. Also eigentlich was zu erreichen, was natürlicherseits nicht passieren würde.
So, ja, und wo dann die Frage ist das überhaupt noch frisch? Also kannst du so einen alten Apfel, der also ein Jahr irgendwo in kontrollierter Atmosphäre, dem das nicht ansiehst, nicht schmeckst, dass er da gelagert worden ist, darf er sich noch frisch nennen, weil die Prozessqualität frisch vom Baum, direkt vom Baum oder sowas, gilt ja nicht mehr.
Mhm.
Und darüber streiten sich tatsächlich auch Verbraucherschützer, Lebensmittelrechtlerinnen in der Form, dass sie halt immer wieder abgleichen müssen, ist denn da eine Werbeaussage in diese Richtung frisch denn bei solchen gelagerten Produkten oder bei hochverarbeiteten Produkten, die dann im letzten Schritt dann sozusagen dieser letzte Schritt wird ganz schnell dann gemacht, aber das Ding hat vorher dann irgendwo rumgelegen und so weiter. Ist das denn auch noch mit frisch zu vereinbaren? Und Ja, und da sind die Verbraucher auch sehr zweigeteilt, weil, wie gesagt, der allergrößte Teil geht über die Optik und sagt, also wenn das gut aussieht und optimal schmeckt und so weiter, ja, dann ist mir egal, was da an Prozessen vorher gelaufen ist. Es gibt aber auch Verbraucher, die sagen, nein, das kann nur, wenn es direkt ohne Logistik, ohne Energieaufwand und es kann nicht sein, dass sozusagen man einen Apfel, der einen weiten Weg hinter sich hat, dann noch als frisch bezeichnet wird, auch wenn er jetzt von der Produktqualität, den Nährstoffen und so weiter quasi nicht anders ist als der direkt jetzt gerade mal vom Baum runtergepflückt wurde.
Da gab es doch auch von ein paar Jahre her so einen kurzen Trend, den es mal gab, Raw.
Ja.
Lebensmittel roh im Prinzip zu verzehren, halt eben auch mit aus diesem Grund, ne, um diese Ursprünglichkeit halt auch zu erleben, wo wir hier auch, hatten wir eine Entwicklung von einer rohen Schokolade.
Ja.
Dann war so die Frage, wie kriegt man das bei Kakaobohnen hin, ne? Die dürfen nicht geröstet sein, aber in so einem Prozess der Schokoladenherstellung gibt es einen Schritt, das Conchieren, also von klein gemahlenen Kakaobohnen, die werden über eine Granitwalze immer wieder fein gewalzt, bis irgendwann so eine Schokoladenpaste entsteht. Da entsteht natürlich auch Wärme, ne?
Ja, ja.
30 Grad, vielleicht 40 Grad, ist das dann noch roh? Kann man überhaupt eine rohe Schokolade machen?
Ja, und die Aromen, die da entstehen, sind natürlich auch andere als die, die im verarbeiteten Produkt dann zu finden sind oder in einem Produkt, das nochmal erhitzt worden ist. Die frischeste Milch, die Rohmilch, nennt sich gar nicht Frischmilch, sondern die pasteurisierte Milch heißt Frischmilch. Die wird dann aber homogenisiert, pasteurisiert und wir haben eine Konsistenz, die sehr cremig auch ist. Bei der Rohmilch haben wir einen Absatz von dem Rahm oben, was man als Verbraucher gar nicht mehr kennt, was aber der natürlichere Milch ist, wo aber viele dann sagen, oh, das ist aber eklig, ja, dass sie oben was absetzt, wo der Pfropfen oben dann zu finden ist und unten die Milch natürlich auch viel dünnflüssiger auch ist und gar nicht so diese Cremigkeit, sondern eher eine wässrige Konsistenz auch hat, weil die Sahne und das Fett sich oben abgesetzt hat, ja. Und dann auch einige sagen, ja, das hat mit frisch jetzt nichts zu tun, wenn sich oben da was absetzt oder so. Also die eigentlichen Wertigkeit von Frische, dass sich also ein Bodensatz bildet beim Olivenöl, dass es also weniger verarbeitet worden ist, dass es mehr raw ist und vielleicht auch dadurch einen frischeren Charakter auch haben soll, findet häufig dann sogar Ablehnung, weil die Leute als Verbraucher dann sagen, boah, das ist irgendwie komisch, kenne ich nicht so. Und ist vielleicht verdorben oder qualitativ nicht mehr in Ordnung, weil so einen Bodensatz will ich ja gar nicht. Ja.
Was im Kaffeebereich auch mal einen ganz kurzen Trend gab, ne? Ich habe ja auch länger in der Kaffeerösterei gearbeitet oder in der Szene generell. Da gab es Limonaden, ich glaube, du hast hier auch eine stehen, nee, das ist von Cascara, aus rohen Kaffeebohnen hat man einen flüssigen Auszug gemacht und eine Limonade daraus. Ne? Und die ist gefloppt. Weil die ist, roher Kaffee ist halt einfach, der ist grasig, der ist heuig, dann hat er viele herbe Noten, also fast Astringenz, so, ne, dass sich hinten im Mundraum alles trocken anfühlt bitter und sauer so changiert. Und das wurde überhaupt nicht angenommen, weil gerade beim Kaffee viele Aromen, die wir kennen, erst entstehen über den Röstprozess, also es muss prozessiert werden, dieses Genussmittel. Und dann wollte ich ja vorhin noch drauf zurückkommen, röstfrischer Kaffee oder frisch geröstet ist gar nicht gut für den Kaffeegenuss an und für sich.
Ja, da gibt es dann noch das ist super, super, super frische, gar nicht der optimale Zeitpunkt ist.
Genau, richtig.
Ja, und beim Kaffee, wie lange muss man warten?
Es ist tatsächlich sehr individuell. Jeder Kaffeebohnen, wenn man jetzt als Single Origin, also eine Bohne röstet aus einer Herkunft von einer Finca, aus Honduras beispielsweise, dann kann man über einen Test, das habe ich mal gemacht mit äthiopischem Kaffee allerdings, der wurde frisch geröstet, dann habe ich den in 7 Tüten klein verpackt und jeden Tag eine neue Tüte aufgemacht, den verkostet und sensorisch beschrieben. Und das Irre ist, ich habe den sogar am Rösttag probiert, also da war der gerade abgekühlt, dann habe ich den vermahlen und aufgegossen.
Ja.
Kannst du nicht trinken. Hat nichts mit Kaffee zu tun. Der ist, wenn man es so beschreiben würde mit einem Adjektiv, der ist total aufgeregt.
Mhm.
So, der hat viel Bitterkeit, der hat viel röstige, toastige Noten, wie Toastbrot auch. Und dann denkst du, oh, irgendwie wie so ein verbranntes Toastbrot so ein bisschen schmeckt das. Und dann denkst du, oh, ist da was schief gelaufen bei der Röstung oder so. Ne? Und dann am nächsten Tag hat sich das so ein bisschen gesetzt. So, ja, hat immer noch viel Bitterstoffe und immer noch ein bisschen aufgeregt. So, an Tag 7, da war der wunderschön weich, vollmundig, schöne, ausgeprägte Süße. Bergamottnoten, wie äthiopische Kaffees das gerne haben, blaubeerige Bergamottnoten. Und hast dir gedacht, irre, das ist doch der gleiche Kaffee, allein nur 7 Tage gelagert.
Mhm.
Und da habe ich halt dann eben bestimmt, das war auf dem Wettbewerb, habe ich mich mit diesem Kaffee vorbereitet. Ich wollte die perfekte Reife haben von dem Produkt. Mhm. Und es war, der hatte seinen geschmacklichen Peak ab 7 Tagen.
Mhm.
Dann hattest du noch so einen Puffer von 7 Tagen, wo der noch gut war, aber schon anfing, leicht sogar ranzig zu werden, fast schon.
Mm-hmm.
Also es ist unheimlich schnell gewesen, dass im Prinzip nach einem Monat war der Kaffee schon nicht mehr so lecker.
Ja, also das erinnert mich sehr an auch Sekt, wenn er degugiert wird. Also bei der handgerüttelten Variante von Sekt hast du die Hefe in der Flasche noch drin. Die wird durch Rütteln einfach auf den Korken aufgesetzt, den Kronkorken, in dem die Flasche verkehrt rum sozusagen in Stellung gebracht wird. Es rutscht alles auf den Kronkorken drauf. Degugieren, man öffnet die Sektflasche, den Kronkorken, es schießt aufgrund des Drucks, der in der Flasche herrscht, die Hefe raus, die eingefroren wird noch einige Minuten, bevor das geöffnet wird, und dann dieser Eishefepfropfen raus und dann Finger drauf, dann kommt die Süße dazu und dann wird es erst mit dem Naturkork verschlossen und und dann, wenn man diesen Sekt sofort probiert, kommt nämlich genau der Effekt, den du mit dem Kaffeerösten auch beschrieben hast, sehr aufgeregt. Mhm. Also der wirkt zerschlagen, das Aromaprofil ist nicht rund, man hat das Gefühl, dass da der Sekt gar nicht seinen optimalen Reifezeitpunkt hat und nach 4 Wochen ist das optimal.
Ja.
Ja, und es gibt noch keine wissenschaftliche Begründung, was da jetzt tatsächlich durcheinander gekommen ist, weil wenn man eine Aromaanalyse macht, das sind die gleichen Aromen, die drin vorkommen, aber das Entbinden der Aromen und das Verfügbarmachen im Mund sozusagen, das scheint wohl unterschiedlich zu sein. Das lässt sich wissenschaftlich, also ich habe noch keine Studie gelesen, die das irgendwie beschreibt. Also wenn da irgendjemand der zuhört, da irgendwas gelesen hat, würde mich sehr interessieren. Ja. Also dieser Effekt von gerade beim Kaffee, bei frisch abgefüllten Sekt ist das also immer wieder Thema gewesen, dass es eine gewisse Zeit braucht, dass es also die super frische gar nicht die beste Frische ist sozusagen. Ja. Das finden wir immer mal wieder bei Abfüllprozessen oder wo nochmal eine Technologie passiert und Aromen sich neu wieder binden müssen. Vielleicht gar nicht so viel Chemie passiert, aber physikalisch dann Aromen sich andocken, festgehalten werden von den restlichen Partikeln und sobald das dann passiert, diese eine Woche später, das dann einen ganz anderen Eindruck dann auch gibt.
Bei Kaffee ist zum Beispiel so, woher diese Aufgeregtheit rührt, dass entsteht total viel CO2 im Röstprozess und der muss erstmal ausgasen. Und je mehr der abgast in der Verpackung letztendlich, das kann über ein Ventil entweichen, desto ruhiger wird der und man hat gleichzeitig ein Schutzgas in der Tüte, dass der Sauerstoff nicht die Aromen oxidieren kann. Sobald man die Tüte dann das erste Mal öffnet, hat man die Oxidationsprozesse und dann baut er eben relativ schnell auch ab. Ne? Aber dann sind wir ja jetzt fast schon bei unserem nächsten Thema. Die Reifeprüfung.
Genau, weil wir haben es in der Vorbereitung zu dieser Folge, wo es um frisch jetzt geht, auch Gedanken gemacht, wie die nächste Folge dann sein kann. Ja, und vom zeitlichen Ablauf her kommt nach Frische die Reifung.
Ja.
Im Idealfall. Es gibt natürlich auch Abbauprozesse, die man nicht haben will, wo es dann altert, welk wird und so weiter. Aber es gibt auch viele Lebensmittel, die davon leben, dass sie gar nicht frisch gegessen oder getrunken werden, sondern dass man diesen Prozess erstmal abwartet. Bevor wir darüber reden, würde ich noch einen Aspekt noch mit reinnehmen, bitte. Und zwar den Aspekt erfrischend.
Ja.
Wir haben die Folge ja auch frisch und erfrischend genannt. Mhm. Und der Aspekt erfrischend ist nochmal ein bisschen anders. Das ist ein sensorischer Aspekt, der jetzt nicht nur auf die Lebensmittelqualität zurückzuführen ist, sondern tatsächlich auch was mit unserer Art der Wahrnehmung von bestimmten Aromen und auch bestimmten Effekten im Mund zu tun hat. Und wann würdest du denn von einem erfrischenden Getränk sprechen?
Minztee.
Genau.
Lauwarmer Minztee.
Ah, lauwarm noch.
Ja. Mhm.
Ist ein scharfes Produkt für dich erfrischend? Also könnte eine Meerrettichschärfe oder eine Wasabischärfe für dich erfrischend sein?
Hatten wir in unserer Schärfefolge schon besprochen. Scharf ist so überhaupt nicht mein Thema. Also das meide ich. Deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Aber in der Recherche zu unserer heutigen Folge ist mir das auch über den Weg gekommen, dass Schärfe auch einen kühlenden Effekt haben kann.
Genau, also über erfrischend geht häufig mit dem Eindruck auch kühlend einher, erfrischend. Und hier spielt unser Trigeminus eine Rolle, der auf Temperatur anspricht. Und es wird tatsächlich bei einigen Aromen, bei einigen auch Zuckeralkoholen, wenn sie sich lösen im Mund, Wärme dem Mund entzogen und dann an unseren Trigeminusrezeptoren eine kühlende Wirkung erzielt. Das gilt für Minze, das gilt auch für Zuckeralkohol wie Sorbit zum Beispiel, das gilt aber auch für Schärfe, wie die wir von den Senfölen zum Beispiel auch kennen. Also die Senfschärfe und die Schärfe von Wasabi-Nüssen und so weiter wird als eher kühlend, ein bisschen kühlend unangenehm empfunden. Ja. Die Schärfe von Capsaicin, die also in die heiße Richtung geht, wo also erhöhte Temperaturen die gleichen Sensor dann ansprechen, wird also scharf und heiß miteinander verknüpft. Beides aber führt dazu, dass es in Ländern, wo die Außentemperatur sehr heiß ist, es so Sprichwörter gibt wie, ist es draußen heiß, dann ist was Heißes, dann ist es dir nicht so heiß. Mhm. Weil dadurch einfach deine Schwitzaktivität angeregt wird. Mhm. Du gibst mehr Feuchtigkeit ab, dein Eindruck der Abkühlung des Körpers wird erhöht. Also es hilft, wenn es draußen heiß ist, etwas Scharfes zu uns nehmen, weil wir dann tatsächlich auch mehr schwitzen und die Körperregulation dann wieder besser ist. Mhm. Das erleben wir dann sozusagen auch als erfrischend.
Ja, und es gibt aber natürlich auch noch so ordinäre Lebensmittel aus verschiedenen Bereichen, die wir so kennen. Also so beim Obst fallen mir da Wassermelone und Gurke ein, ne, die einen hohen Wassergehalt auch haben und es gut hydrieren können, ne, wenn es heiß ist. So, und die irgendwie sehr angenehm ist zu essen, wenn sie aus dem Kühlschrank kommen zum Beispiel auch noch.
Ja, wenn sie selbst kühl sind, aber auch einen beim Anschneiden sehr viel von diesen grasigen Noten auch abgeben. Also deren Aromaprofil, was eine Gurke, auch eine Melone, Wassermelone angeht, wirkt alles sehr sehr grasig und dass da also Schale nach Schale das auch riecht, diese grüne Wassermelonenschale, die dann so mitduftet und auch mit den Geschmack der gesamten Melone sozusagen dann auch prägt. Das führt auch dazu, das sind Fettsäureabbauprodukte, die relativ sofort entstehen, wenn also geschnitten wird. Enzyme wirken dann auf die Fettsäuren, die bauen sich ab zu Aldehyden, die dann hoch aromaaktiv sind. Ob das jetzt das Gras ist, was geschnitten wird, wo sofort, also du musst nur an der grasigen, frisch gemähten Fläche über weite Meter entfernt vorbeigehen und sofort hast du den Effekt von, Mensch, da ist irgendwo Gras geschnitten worden. Mhm. Ja. Und das ist bei Gurken und Melonen auch sehr stark mit drin. Deshalb wirkt es auch auf uns so erfrischend, wenn wir die und dann gekühlt ist das auch für das Belohnungssystem wieder hart. Also da kommt irgendwas Kühles und das ist angenehm und erfrischend.
Guter Tipp noch, kann man relativ einfach zu Hause machen, wenn man ein Gefrierfach hat. Habe ich mal, glaube ich, von Jamie Oliver oder so gehört. Trauben. Trauben einfrieren für so eine halbe Stunde. Also muss man gucken, je nachdem, wie kalt das Fach ist. Dann kriegen die irgendwann so einen Zustand fast wie ein Sorbet innen drin, wenn die noch nicht hart gefroren sind. Und das ist zum Beispiel eine super Idee, wenn man ein bisschen Abkühlung braucht und einen leckeren Snack.
Genau, wenn es denn noch heiß wäre. Ja.
Genau, wenn es also, noch heiß wäre.
Und wir diese Folge unter glühender Hitze denn aufgenommen haben. Aber vielleicht hört ihr euch diese Folge ja an, wo es draußen vielleicht gerade warm ist und ihr habt oder seid gerade auf der Suche nach was Erfrischendem.
Genau.
Bei uns draußen ist es tatsächlich frisch geworden. Ein frischer Wind des Herbstes sozusagen, der uns um die Nase weht, wenn man rausgeht. Da freue ich mich dann auf die nächste Folge, die dann wieder etwas Wärmendes auch mit reinbringt, weil so Reifung hat auch was mit zu tun, dass man sich auf etwas freut, wo komplexer ist.
Ja.
Frisch hat doch eine sehr einfache Struktur, wenig reife Geschmack auch und wenig Umami häufig damit auch. Und wir haben eine sehr saure Note, grün und so weiter. Super Nummer.
Ja.
Aber das Schöne ist, was passiert denn eigentlich, wenn wir über einen längeren Zeitraum mit bei Lebensmitteln reden? Ja, und das wird das nächste Mal unser Thema sein.
Die Reifeprüfung.
Dann haben wir soweit erstmal vielleicht das zusammengekehrt, was wir erzählen wollten zum Thema frisch.
Ja.
Und dann bleibt uns nur noch
schön frisch bleiben.
Genau.
Draußen, würde ich sagen.
Und lasst es euch schmecken.
Bis dann.